Enver Hoxha, das bedeutete für uns totale Einsamkeit. Wir konnten nicht raus, wir konnten nicht fernsehen. Ich habe aufgehört, mit meinem Sohn über diese Zeit zu sprechen, weil er mich anschaut, als wäre ich völlig verrückt. Nur ein Beispiel. In den 80ern die Beatles zu hören, war ein absolutes Verbrechen. Das mussten wir im Geheimen machen. Und in den 70er Jahren wurden Menschen alleine dafür ins Gefängnis gesteckt, dass sie Bücher über Picasso besaßen.
Wir hatten geschlafen, ich weiß nicht, wie spät es war. Dann bebte es, wir sind raus. Und als es hell wurde, haben wir gesehen, dass die Wände auseinandergegangen waren. Das Haus brach zwar nicht zusammen, aber die Wände waren zerstört. Meiner Meinung nach als ehemaliger Covid-Patient ist die Anzahl der Menschen, deren geistige Gesundheit leidet und die sich mit mentalen Herausforderungen in diesem Krieg auseinandersetzen müssen, wahrscheinlich größer als die Anzahl derjenigen, denen die Lunge schmerzt. Darum müssen wir uns auch kümmern. In dieser Hinsicht warten wir auf einen Impfstoff gegen Covid. Aber das große Gegengift gegen die vergiftete Atmosphäre und die soziologischen Traumata ist Kunst.
Stimmen aus Albanien von Premier Edi Rama, von einem Opfer des schweren Erdbebens im vergangenen Jahr und von Tiranas Bürgermeister und Corona. Albanien im Spätherbst 2020. Unser Südosteuropa-Korrespondent Clemens Fehrenkotte war gerade dort. Guten Tag, Herr Fehrenkotte.
Grüß Sie, Frau Waldvogel.
Herr Fehrenkotte, Diktatur, Erdbeben, Corona, das alles klingt nicht sehr schön, sehr positiv. Wie haben Sie dieses Land denn jetzt gerade erlebt?
Man muss sagen, dass der End-November-Zeitpunkt gar nicht so schlecht gewählt war, denn die meteorologische Lage war eine ganz andere als in Österreich oder etwa in Deutschland. Es war brillantes Wetter, 18 Grad, jeden Tag praller Sonnenschein, etwas, was man hier seit Wochen und Tagen nicht unbedingt gewohnt war. In Tirana selber, auf dem Straßenbild, alle Masken. In den Großstädten ist die Pflicht, Masken zu tragen. Und ich habe mich auch so gewundert. Ich habe gesagt, tragen die es jetzt einfach nur so, weil sie das müssen oder weil sie das unbedingt als sinnvoll betrachten? Größtenteils war mein Eindruck, das machen die wirklich inzwischen sehr automatisch. Das allgemeine Leben ist abends sehr, sehr ruhig geworden. Es gibt da auch eine Ausgangssperre. Und es ist, wie viele, die ab und zu mal wieder nach Tirana reinkommen, dann auch immer eine Stadt der Widersprüche, des Paradoxen. Wir haben zum Teil dort dann auch viele Erdbebenopfer gesehen, wo es also wirklich zum Teil sehr schwer gewesen ist, diese Katastrophe vor einem Jahr. Dann gleichermaßen allerdings auch sehr viel Zupackendes und sich also nicht davon stark beeindrucken lassen. Und Restaurants, Cafés sind in Tirana offen. Das ist zum Teil, wie gesagt, auch im Gegensatz. Sie haben zum Teil Straßencafés, es sind komplett besetzt bis auf den letzten Platz, wenn sie da mittags hingehen. Da sagen, müssen sie wirklich da mal schauen, aha, wo hätte ich vielleicht noch die Gelegenheit, mich hinzusetzen.
Das klingt jetzt ganz anders als die Fakten, die man so auf Anhieb im Netz findet, wenn man Albanien eingibt. Da kommt halt kleinarm, 3 Millionen Einwohner, Corona-Hotspot aktuell und kommunistische Diktaturvergangenheit. Ist es dieses Gegensätzliche, was Sie gerade kurz angedeutet haben, Herr Fehrenkotte, was für Sie tatsächlich Albanien ausmacht?
Es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig und das geht natürlich wie bei einigen Dingen, bei vielen Ländern auch weit in die Geschichte zurück. Und das Interessante dabei ist immer nur, wie prägend ist das in der Jetztzeit? Welche Auswirkungen hat das noch? Sie haben es also angesprochen, man muss sicherlich dann also noch weiter zurückgehen über die kommunistische Zeit, über die Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, eine Königszeit und davor halt das Osmanische Reich, das bis 1912 dort vorherrschend war. Und ich habe mich mit einigen auch Künstlern und Schauspielern jetzt mal unterhalten dieser Tage, darüber unter anderem. Also das innenpolitisch prägende Klima ist von starken Gegensätzen behaftet, zum Teil einer Unversöhnlichkeit. Woran liegt das? Und einige der Antworten, die ich bekam, sagten, zum einen liegt es daran, dass diese Gegensätzlichkeit ausschließlich in den Genen ist, so hat mir das einer erklärt. Das zweite ist, ein Viertel der Albanerinnen und Albaner lebt im Ausland. Und zwar nicht, weil es da so schön ist in Italien überwiegend oder in anderen Ländern, sondern natürlich wegen der wirtschaftlichen Situation, der Verdienstmöglichkeiten und größtenteils ernähren die. eine Vielzahl ihrer Verwandten daheim. Sie haben sehr, sehr viele wirtschaftliche Gegensätze. Sie haben dort 5-Sterne-Hotels, da steht dann also ein SUV von Rolls-Royce und es gehen Leute vorbei, die im Müll suchen, buchstäblich. Also das ist etwas, was natürlich auch Ausdruck ist der vergangenen 30 Jahre nach dem Fall des Regimes im November, Dezember 1990, das nicht überwunden ist, das nach wie vor da ist und einige sagten mir auch, dass sich auch verstärkt hat.
Es ist ein Land mit viel, auch dunkler Geschichte, einer vielfältigen Gesellschaft und leider auch vielen Problemen. Es ist ein etwas anderes Europa vielleicht, Herr Fehrenkotte. Über Albanien wollen wir jetzt reden. Ich bin Petra Waldvogel.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Wir bleiben erstmal bei Corona. Nach der leichten Entspannung im Sommer hält die Pandemie ja wieder ganz Europa im Griff. Albanien gilt aktuell als Hotspot, ist Risikogebiet. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen touristischen Reisen. Nun war Ihre Reise, Herr Fehrenkotte, beruflicher Art. Konnten Sie denn wirklich problemlos ein- und wieder ausreisen?
Das konnte ich. Wir machen das bei allen Reisen in Risikogebiete und Österreich ist ja auch seitens Deutschland auch natürlich ein Risikogebiet. Sie machen vorher innerhalb der letzten 48 Stunden vor dem Abflug einen Corona-Test. Das habe ich selbstverständlich auch gemacht. Auch derjenige, mit dem ich mich dann treffe, also auch einer unserer Mitarbeiter dort in Albanien, vorher testen. Dann fliegen sie los, gar kein Problem mit der Austrian Airlines bis Tirana. Dann hatte ich gedacht, dass irgendjemand mich am Zoll fragen würde, wo ist denn eigentlich Ihr negativer Test, sonst kommen Sie gar nicht rein. Überhaupt nicht. Das war also, ich kriege den Pass, wie in allen Zeiten, sagt ja, schönen Tag noch. Ich sage, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Es war also null Problem. Es fragte danach auch keiner, um es aufzufassen, wenn man zurückflog. War das in Wien anders? Dort wird man dann gefragt, wo kommen Sie her? Albanien. Ich sage, das ist ein komplett coronamäßig rotes Land auf Ihrer Liste. Und dann muss man dann halt in 10-tägige Quarantäne, die man dann mit einem negativen Corona-Test, den ich dann absolviert habe, wieder trennen kann. Aber im Land selber, in Albanien, ist es sehr virulent. Sie haben zum Teil dort nicht sehr viele Tests. Also es wird nicht so viel getestet. Die Testergebnisse, schaut man sich mal an, wie hoch ist der Anteil der Positiven bei den Tests? Und das liegt zum Teil über 30-35%. Und sie haben dort ein Gesundheitswesen, was natürlich allenfalls in Tirana den Erfordernissen entspricht. Sie haben die Kapazitätsgrenzen erreicht. Sie haben mittlerweile, und das ist eigentlich eine kluge Vorgehensweise, schon ab dem Frühherbst gewesen, da hatten die dann relativ frühzeitig gelernt, schwere Corona-Fälle, die transportiert werden können, gehen alle in die großen Krankenhäuser nach Tirana, dass man also die jeweils regionalen Krankenhäuser, was das angeht, entlastet.
Rot, dunkelrot, haben Sie gesagt. Und es gab rigorose Maßnahmen im Frühjahr schon, jetzt wieder. Es gibt eine Art Lockdown oder Shutdown. Und besonders betroffen sind, wie in Deutschland und vielen Ländern, auch in Albanien, die Künstler. Mit einigen haben Sie, Herr Fehrenkotte, über Ihre Situation gesprochen.
Edli Raskurti und Erga Halili kennen sich von klein auf. Sie teilen die gleiche musikalische Begabung und Leidenschaft, haben zusammen als Violinistin und Pianistin beim Symphonieorchester des albanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks begonnen. Wie überall in der Welt sind wir, die Künstlerinnen und Künstler Albaniens, von der Situation betroffen. Seit mehreren Monaten herrscht die Pandemie und für uns ist das schwierig. Vor allem für die Künstler ist es schwierig. Ich arbeite im Symphonieorchester des albanischen Rundfunks. Und leider haben wir keinerlei Aktivitäten seit mehreren Monaten. Also machen wir nichts. Natürlich nicht, gar nichts, sagt die Violinistin Edli Raskurti. Als Mitglied des Symphonieorchesters sei man untereinander in Kontakt, aber sie sei traurig, weil ihr das Publikum fehle. Ja, die Corona-Situation sei schwierig. Ihr gehe es finanziell im Vergleich zu vielen Musikerinnen und Musikern in Albanien noch gut. Als Mitglied des Symphonieorchesters werde ihr Gehalt weiter ausgezahlt. Edliras beste Freundin, die Pianistin Erga Halili, steht vor einer anderen Situation. Denn während des Magisterstudiums in den USA ruht ihre Zugehörigkeit zum Symphonieorchester. Ich war anderthalb Jahre nicht in Albanien. Ich mache einen Masterabschluss in Florida und als die Pandemie kam, wurde die Uni unterbrochen. Ich sah mich gezwungen, nach Albanien zurückzukommen. Ich bin schon im Sommer nach Hause gekommen und versuche jetzt, die Kontakte zu pflegen und natürlich auch den Unterricht, die Vorlesungen online zu verfolgen, Gott sei Dank besteht diese Möglichkeit. Die finanzielle Förderung in Corona-Zeiten sei, so beobachtet der renommierte albanische Schauspieler Edmond Bodina, unverändert geprägt von einer gesellschaftlich tief sitzenden Eigenschaft, die weit in die wechselvolle Geschichte Albaniens zurückreiche, in die osmanische Zeit, in die Königszeit, in die kommunistische Zeit, bis heute. Das ist unsere Gewohnheit, unser Kanon, unser Dorf, unsere Fahne. Jedes Dorf kämpft und wehrt sich gegen die anderen. Das ist ein Unglück, aber das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, diese Mentalität ist bis in unsere Tage vorherrschend. Bist du für uns, gehörst du zu unserem Clan, dann kriegst du die Unterstützung. Bist du dagegen, wirst du von uns bekämpft. So ist es leider.
Sagt der Schauspieler Edmond Bodina. Aber ist das wirklich so, Herr Fehrenkotter, sogar jetzt in Corona-Zeiten und überhaupt?
Also was das Innenpolitische angeht, auf jeden Fall. Denn es gibt eine Unversöhnlichkeit, die wirklich seit des demokratischen Gemeinwesens seit 30 Jahren vorherrscht. Und zwar zwischen den beiden großen politischen Blöcken. Letztendlich sind das nur zwei. Die Sozialistische Partei, die seit 2013 an der Regierung ist mit Edi Rama. Und die Demokratische Partei, die unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Albanien gegründet worden ist. Und die übrige Zeit weitestgehend an der Regierung war. Ich hatte mich unter anderem auch in der Frage mal auch mit einem journalistischen Kollegen unterhalten, der also eine politische Magazinsendung im albanischen Fernsehen und auch auf seinen Online-Kanälen betreibt. Und da sagte, wissen Sie, in Ländern wie den Ihrigen wird gewählt, um Krisen zu lösen. In Albanien, sagt er, ist es genau umgekehrt. Wir wählen, um Krisen zu schaffen oder zu verstärken. Was heißt das konkreter auf die jetzige Situation? Seit anderthalb Jahren ist die größte Oppositionspartei nicht mehr im Parlament vertreten aus Protest, weil sie der Auffassung ist, dass die Parlamentswahlen, die ich mir auch 2017 in Tirana und im übrigen Gebiet Albaniens angeschaut hatte, damals gestohlen worden sei, es sei geklaut. Das ist etwas, was dort unversöhnlich ist. Ich habe mich auch mit einigen Politikern dieser Demokratischen Partei unterhalten und sagte, sagen Sie, ist das klug? Ich habe in Europa noch nirgends gesehen, dass aus Verärgerung oder aus anderen Gründen Abgeordnete einer großen Oppositionspartei, die ihr Mandat von der Bevölkerung jeweils bekommen hat, einfach rausmarschiert und stattdessen nur Statisten wieder zurückschickt, aber nicht mehr selber an dem politischen Geschehen im Parlament teilnimmt. Und dann sagt er, ja, es gibt einige Dinge, da muss man einfach klare Kante zeigen, bis hierhin und nicht weiter, und das gehöre dazu. Das, wie gesagt, nur als ein Beispiel dafür, dass es doch weit darüber hinausgeht, über die normalen, Anführungsstrichen, innenpolitischen Zerwürfnisse, die wir immer wieder auch in anderen Ländern, die wir kennen, soweit beobachten können.
Allerdings, es ist ein tatsächlich, wie es scheint, etwas anderes Europa, Albanien. Es heißt ja auch, Rama regiere eigenwillig autoritär. Was heißt das konkret, Herr Fehrenkotter? Und wer ist dieser Edi Rama eigentlich?
Fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Wer ist Edi Rama? Er ist eine buchstäblich sehr beeindruckende Figur. Wir hatten ihn ja zu Beginn gehört, wo er dann sagte, also in der Zeit der Diktatur kann man also überhaupt keine westliche Musik hören. Und er hat natürlich auch aufgegeben, wie viele andere auch, das der nachfolgenden Generation irgendwie vermitteln zu können. Er ist jemand, der eigentlich aus dem künstlerischen Bereich kommt. Er hat als Maler gewirkt, tut er zum Teil auch noch heute, und ist dann relativ frühzeitig, zu Beginn der ersten Dekade, wenn man so will, in die Politik gegangen, und zwar in die Sozialistische Partei, und ist dann zum Bürgermeister von Tirana gewählt worden. Ein Amt, das er bis 2013 über 10 Jahre lang ausgeübt hat. Und dann wurde er Ministerpräsident wiedergewählt 2017, ich habe es eben erwähnt. Es ist jemand, also muss man sich vorstellen, eine Figur von 1,95 Meter Größe mindestens, kahlköpfig, markantes Gesicht, charmant im Umgang, der auch innerhalb der Europäischen Union viele Freunde hat und auch Unterstützer. Er betrachtet sich selber, das sagten mir mal einige journalistische Beobachter in Albanien, albanische Regierungschefs, und er gehöre auch dazu, würden immer der Auffassung sein innerlich, sie würden nicht über eine Nation von 3 Millionen Einwohnern regieren, sondern über 300 Millionen. Das heißt, also Selbstbewusstsein ist dort also ein ganz anderes. Man spricht also dort, als sei man tatsächlich eine Großmacht. Und er selber, das will ich mal Ihre erste Frage beantworten, wie geht das denn eigentlich politisch? Ist es so autoritär, autokratisch? Also ja, man muss zu dem Punkt auch sagen, dass es unverändert keine höchstrichterliche Instanz gibt, der Judikative, die über das, was er seit anderthalb Jahren macht, zu Gericht sitzen könnte. Auf Deutsch gesagt, es gibt kein Verfassungsgericht zurzeit ein amtierendes. Warum? Weil es vor anderthalb, zwei, drei Jahren auf Druck der Amerikaner und der EU zu einem sogenannten Vetting-Prozess aller Juristen kam. Das heißt, wurde untersucht, woher haben sie eigentlich die Einkommensverhältnisse von ihnen und ihren Angehörigen. Wer das offenlegen wollte und nicht erklären konnte, woher das Geld kam, der konnte dann in Ruhestand gehen. Alle Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes haben dann also gesagt, das behalten wir für uns, wir gehen in Ruhestand. Das heißt, es gibt zurzeit da gar kein Verfassungsgericht. Das heißt umgekehrt, als Edi Rama, bleiben wir bei dem Beispiel, es gab ja dann auch Kommunalwahlen vor anderthalb Jahren und die Demokratische Partei, die Opposition dabei blieb, sagt, wir machen da nicht mit, wurden trotzdem die Kommunalwahlen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass 100% aller Städte und Kommunen jetzt von der Partei Edi Ramas regiert werden. Wenn man sagt, das ist sicherlich ganz normal, dann würde ich da ein sicherlich großes Fragezeichen dahinter setzen. Ja.
Ramas Sozialisten regieren das Land gerade nahezu allein. Außerdem hat Rama mit seiner Regierung zwei Mediengesetze zumindest durchsetzen wollen. Die hätten die freien Internetportale zum Beispiel unter Regierungskontrolle gebracht. Das alles klingt eher nach ungarischen Verhältnissen als nach einem akzeptablen EU-Beitrittskandidaten. Und trotzdem wird der Premier in der EU geschätzt. Die hatte Ende März ja sogar grünes Licht für die offizielle Aufnahme von Verhandlungsgesprächen gegeben. Das wurde dann durch Frankreichs Veto erstmal gestoppt. Wieso, Herr Fehrenkotte, kommt Rama in Brüssel so gut an?
Also einmal präsentiert er sich als Problemlöser. Man darf nicht vergessen, er bezieht sich auch, das sagte ich eben, mit dem Anspruch, man regiert nicht drei, sondern 300 Millionen. Er spricht sicherlich auch für die albanische Minderheit in Nordmazedonien. Gleichermaßen hat er also dann auch eine bedeutende Rolle bei der Frage des äußerst gespannten Verhältnisses zwischen dem albanisch dominierten, also von der Bevölkerung albanisch, Kosovo und Serbien. Und er ist jemand, der also auch vom Bundeskanzleramt in Berlin hoch geschätzt wird deswegen. Es wird allerdings wohl auch gesehen, dass es da erhebliche Defizite, über die wir eben gesprochen haben, gibt. Oder auch von mir aus, Sie hatten es ein bisschen angesprochen, natürlich den Versuch, den Zugriff auf Medien fester zu gestalten und die Möglichkeiten von abweichenden Meinungen dort ein wenig zu beschränken. Das wird auch alles gesehen, nur in der Abwägung ist es sicherlich so, dass Sie sagen, nun gut, es ist eine langfristige Perspektive. Kein Mensch rechnet damit, dass vor 2030 Aufnahmegespräche abgeschlossen werden könnten. Das heißt, es gibt zurzeit auch für Albanien, auch für Edi Rama jetzt nicht so einen großen zeitlichen Druck zu sagen, ich muss das jetzt alles machen, weil ist er in 10 Jahren noch Regierungschef? Da dürfte er vermutlich ein Fragezeichen dahinter machen. Und wieso soll ich mich jetzt anstrengen, wenn das sowieso nicht mehr politisch als Ernte eingefahren werden kann? Das sind sicherlich einige Überlegungen, die dabei auch eine Rolle spielen.
Premier Edi Rama präsentiert sich als Macher, haben Sie gesagt, Herr Fehrenkotte. Das ist in der Corona-Pandemie so und das war auch so nach dem schweren Erdbeben im November 2019. Sie waren vergangene Woche in der Bebenregion, in einigen dort und haben mit betroffenen Menschen gesprochen, zum Beispiel in Shiyak, einer 50.000 Einwohner großen Stadt, auf halbem Weg ungefähr zwischen der Hauptstadt Tirana und der Hafenstadt Durres.
Direkt neben dem Grundstück von Cemili und Fatmir Vezi entsteht die neue Mittelschule. Vor ihnen, keine 20 Meter von der engen Behausung, in der das betagte Ehepaar jetzt lebt, steht schon der Rohbau ihrer neuen 4 Wände. Wir freuen uns, wenn wir sehen, wie es gebaut wird. Wir sind damit sehr zufrieden, denn wir sind nur zu zweit und wir bekommen eine Fläche von 75 Quadratmetern. Wir freuen uns, dass wir hier einziehen, denn hier in dem Laden, in dem wir wohnen, das ist für uns beide ein bisschen eng. Betagt wie das Ehepaar sei auch das alte Haus gewesen. Keine Eisenfurniere, einfach gemauert, was damals in den langen Jahrzehnten im Steinzeitkommunismus der Hodja-Ära mit wenigen Mitteln gebaut werden konnte. Wir hatten ein 2-stöckiges Haus und als die Erde bebte, sind wir rausgelaufen. Aber das war so ein Schrecken, unvorstellbar. Wir dachten, der Boden unter unseren Füßen verschwindet. 51 Menschen starben am Erdbeben morgen des 26. November. Mehrere tausend Menschen mussten verletzt in die Krankenhäuser transportiert werden. In Durres und Tirana sowie vor allem in den angrenzenden nördlichen Regionen beschädigte die Naturkatastrophe nach Angaben der albanischen Regierung knapp 100.000 Wohnungen und Gebäude. ein Gesamtschaden von 1 Milliarde Euro.
It was exactly 3:54 a.m.
Es war genau 3:54 Uhr. Der erste Instinkt als junge Eltern ist, ins Kinderzimmer zu rennen und das Kind festzuhalten. Tiranas Bürgermeister Erion Viljaj erinnert sich wie jeder im Lande genau an diesen frühen Morgen vor einem Jahr.
We had two major epicenters in the urban area.
Wir hatten zwei große Epizentren im Umland, Kombinat und Kinostudio, zwei klassische Wohnbezirke in Tirana. Überwiegend Gebäude, die vor allem in Eigenarbeit gebaut worden sind, in den 70er und 80er Jahren, fast zu Ende des untergegangenen Regimes. Sehr billige Materialien, die hatten keine Arbeitskräfte mehr. Im Februar, kurz vor Ausbruch der Pandemie, sagten die EU und internationale Organisationen insgesamt 1,15 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben zu. Aus welchen Mitteln die bisherigen Baumaßnahmen finanziert worden sind? Tiranas Bürgermeister. Ich würde sagen, das meiste, wenn nicht das ganze Geld, das wir derzeit ausgeben, ist nur unser Geld. Wir haben viele Zusagen bekommen, wie es bei internationalen Konferenzen normalerweise so läuft. Aber die Bürokratie braucht Zeit. Also, um Ihnen gegenüber völlig ehrlich zu sein, wir verwenden nur unser Geld, das heißt Regierungsgeld und städtisches Geld.
Honest with you, we're only using our money now, which means the government money and the city money.
Sagt Tiranas Bürgermeister Erion Viljaj. Der Wiederaufbau dauert auch ein Jahr nach dem Beben noch an. Das klingt zumindest für meine Ohren ziemlich lange, Herr Fehrenkotte. Warum ist das so? Weil Albanien arm ist, oder?
Nein, es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass die Erfassung der Schäden und das Umsetzen in konkrete Bauprojekte, wir hatten eben auch das Beispiel in Chiac gesehen, dass das Zeit dauert. Eine der wenigen Kommunen, deswegen bin ich hingefahren, bei denen ging das relativ zügig, die haben die Schäden erfasst. Baugrundstücke müssen geräumt werden vom ganzen Schutt und dann muss aufgebaut und vor allen Dingen dann halt die Aufträge auch vergeben werden. Das ist das eine. Das zweite ist, deswegen sagte der Bürgermeister von Tirana, dass das sei größtenteils erstmal albanisches Haushaltsgeld. Es gab eine internationale Geberkonferenz Albanien nach der Erdbebenkatastrophe noch im Januar, Februar und dort wurden sehr viele Hilfsgelder zugesagt in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro, wenn ich mich recht erinnere. Das wurde allerdings, und jetzt kommt ein bisschen die Schwierigkeit rein, jetzt nicht freihand dem albanischen Haushalt überwiesen, sondern mit der Maßgabe, das waren zum Teil ja auch einzelne Spender, einige Länder haben das sofort umgesetzt, dazu gehört Deutschland, die Schweiz, Italien, aber andere größere auch internationale Organisationen, mit der Maßgabe, dass das zunächst über den UN-Entwicklungsfonds, die UNDP, vergeben würde. Und die wiederum müssten dann Ausschreibungen machen an lokale Unternehmen. Das wiederum dauert.
Auf die Hilfsgelder muss Albanien also noch weitgehend warten, genauso wie auf den EU-Beitritt. Über den reden wir gleich noch, Herr Fehrenkotte. Bleiben wir ein bisschen in Tirana. Ich kenne die albanische Hauptstadt schon ewig sozusagen im Kreuzworträtsel. Das haben wir als Kinder gemacht und da war immer albanische Hauptstadt gefragt. Keine Ahnung warum. Mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Was ist Tirana für eine Stadt?
Man muss sich das wirklich vergegenwärtigen. Vor 30 Jahren war es eine abgeschlossene Stadt mit kleinen Sträßchen, weil der damalige, vor ein paar Jahren zuvor, 1985 verstorbene Altstalinist Hoxha der Auffassung war, auch zum Teil des Wahns verfallen war, sein Land könne jederzeit überfallen werden von ausländischen Invasoren. Das führte dazu, dass also die Infrastruktur wirklich marginalst war und dass es überall kleine Bunker gab für 3-4 Leute, die sich dann verstecken könnten. Und also auf jeden Fall echt schwierige Ausgangslage. Wenn man sich das vor Augen hält und jetzt heute sieht, es sind also wirklich mehr als 500.000 Stadt, Hochhäuser, es wird gebaut ohne Ende. Es sind sehr, sehr viele Menschen in die Hauptstadt aufgrund der Jobs hingezogen. Vielfach auch illegal wird da gebaut. Das heißt also, der gütige Himmel möge es verhindern, dass nochmal ein richtiges Erdbeben kommt. Weil da wurde zu 10.000, 100.000 irgendwo, vor allen Dingen im Norden der Stadt, gebaut. Weil man braucht das einfach. Und kommunalpolitisch, das ist jetzt nicht so, wie von mir aus in irgendwelchen Landkreisen in westlich-europäischen Staaten, wo man sagt, wo ist Ihre Baugenehmigung, das können Sie ja nicht machen. Das geht einfach so. So, dieser Wildwuchs wird jetzt zum Teil ein wenig auch wieder zurückgedreht. Es ist zurzeit irrsinnig viel Staus. Warum? weil jetzt neue Umgehungsstraßen gemacht werden. Es werden zum Teil auch in Tirana, wir haben eben den Bürgermeister gehört, auch um 2-3 Stadtbezirke, also Bezirke ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber einige Straßenzüge komplett neu und dann also Green City-mäßig dann also aufgebaut. Das ist das eine. Es ist ein großer Zuzug auch von Leuten, die einfach da Handlangerjobs oder einfachere Jobs in der Stadt suchen und auch finden. Das zweite ist, sie haben ein unglaublich reiches kulturelles Leben. Jedenfalls war das noch bis vor der Pandemie der Fall. Sie hatten tolle Museen, sie hatten architektonische Sachen, sie hatten Cafés, Restaurants. Das ist also enorm schön. Aber man darf nicht vergessen, dass es wirklich eine große Stadt der Gegensätze ist. Letztes Wort dazu, architektonisches Erbe finden sie dort kaum. Warum? Also es gibt noch einige Bauten vielleicht aus italienischer Besatzungszeit. Aber mir hat das mal auch einer erklärt dort, jeder albanische Machthaber oder Regierungschef reißt erstmal lieber alles ab von der Vergangenheit und baut selber. Und das Ergebnis ist zum Teil das, was man auch in Tirana sieht. Also es gab ein Nationaltheater, das also aus der italienischen Zeit stammt, das ist abgerissen worden in diesem Sommer mit dem Mehrheitsbeschluss des Stadtrats von Tirana. Viele haben das bedauert, weil sie sagten, wir können nicht einfach auch unser Erbe immer wieder zerstören, buchstäblich zerstören.
Es macht auch keinen Sinn, weil die Vergangenheit kann man damit ja nicht auslöschen. Man hat sie vielleicht nicht mehr ständig vor Augen, aber mehr ist es auch nicht. Jetzt ist Albanien auf dem Weg in Europa sind sie ja längst, aber auch in die Europäische Union. Das dauert noch ein ganzes bisschen, haben Sie gesagt, vor 2030 ist mit einem Beitritt nicht zu rechnen. Den wollen eigentlich alle Parteien des Landes. Was aber versprechen oder erhoffen sich die Albaner, die Menschen im Land, Herr Fehrenkott?
Sie erhoffen sich mehrerlei. Zum einen eine Anhebung des Lebensstandards. Zum zweiten wollen sie auch eine europäische Rechtsstruktur haben. Zum dritten sind sie der Auffassung, dass sie originär als Teil Europas auch eine Mitgliedschaft wirklich beanspruchen und in Anspruch nehmen können. Sie sehen auch, viele ihrer Angehörigen leben schon lange in EU-Mitgliedstaaten. Und das ist ein reger Austausch. Die Leute kommen ja nach Hause zu ihren Ferien oder in Sommerzeiten und tauschen sich aus, wie das Leben dort ist. Dieses Art von Leben, Rechtssicherheit, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, keine Benachteiligung aufgrund von irgendwelchen Unterschieden, das ist es, was sich die Leute wünschen.
Würden Sie, Herr Fehrenkott, sagen, Albanien ist nicht nur Europa, sondern ist auch bereit für die Europäische Union? Sie sagen, die Albaner denken, sie hätten es verdient.
Bereit würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen, denn sie brauchen zumindest eine funktionierende Judikative. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Das kann vielleicht also Richter, Staatsanwälte, Verfassungsgericht, dieser Neuordnungsprozess, wenn man das so möchte, der also mit unbelasteten und vor allem nicht korrumpierbaren Juristen besetzt werden kann, dieser Neuordnungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Dass das eine zweite, man muss sehen, dass natürlich auch es ein längerer Prozess ist. Und wir haben es in anderen Nachbarstaaten auch, der Region, die auch in die Europäische Union kommen, nicht allein irgendwie Nordmazedonien, es gibt ja dann noch mehrere wie Kosovo, Serbien, die dann also auch einen Wunsch haben, in die Europäische Union unterschiedlicher Intensität reinkommen zu wollen. Das ist etwas, was die albanische Regierung dann befördern und beflügeln könnte. Insofern, es dürfte vermutlich zur Aufnahme der Beitrittsverhandlungen kommen, und zwar auch schon sehr rasch, aber der Prozess, der dann erst beginnt, der dürfte langwierig und dauerhaft sein. Und man darf nicht vergessen, dass manchmal gibt es ja immer so Fortschrittsberichte auch der EU-Kommission, ist Albanien soweit. Wenn man da mal ein bisschen den diplomatischen Sprachrahmen abschöpft und schaut mal ein bisschen weiter drunter, so ist dann doch schon eine relative Zustandsbeschreibung dessen, dass es noch nicht ganz klappt.
Es dauert noch ein bisschen für Albanien und damit auch für ein Stück anderes Europa in der EU. Vielen Dank, Herr Fehrenkotte.
Gerne.
Und das war SWR aktuell Weitwinkel mit unserem Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Ich bin Petra Waldvogel. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben auf mehr Geschichten, Begegnungen und Hintergründe, Sie finden diesen und andere SWR aktuell Weitwinkel auch als Podcast in der ARD Audiothek, auf Spotify oder iTunes. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns auch über Ihre Bewertung.